Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Ausfasern-Podcast. Ihr habt euch bestimmt schon gewundert, wo ich stecke. Es ist jetzt fast ein Monat seit der letzten Aufnahme vergangen. Mir hat schlicht und ergreifend die Muße gefehlt, wieder eine neue Folge aufzunehmen und auch ein wenig die Themen, weil nicht so richtig viel passiert ist und ich nicht so richtig viel an Ideen gesammelt habe. Aber in der letzten Woche ist einiges passiert. Und einiges zusammengekommen und deshalb habe ich jetzt eigentlich sogar Stoff für zwei Folgen und nehme jetzt erstmal die eine auf und sammle für die zweite noch ein bisschen und hoffe, dass es dann nicht wieder so lange dauern wird. Zuallererst einmal ein großes Dankeschön an alle, die meinen Podcast heruntergeladen, kommentiert haben, sei es direkt auf Podigy, da danke ich Henriette und Jule, die dort einen Kommentar hinterlassen haben. Oder auch auf Ravelry. Da hätten wir Jenny, Tatjana, Micha, Elli, Ziska, Sprutz, Maggie Wiener, Strickedani, Kaschne und die Morgi. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ich danke euch jedenfalls vielmals für eure Kommentare. Die freuen mich total. Ja, fangen wir an. Ich habe wieder ein Tütchen mit einem Keks. Den mache ich jetzt erst einmal gemeinsam mit euch auf, damit wir wissen, was uns der Abend so bringen wird. Ich hoffe, dass... Oh je, ich sehe schon hier an der Aufnahme, das wird ein Riesengeraschel. Das muss ich dann mal schauen, wie ich das bearbeite. Jedenfalls knacke ich den Keks. Und was haben wir denn heute? Aha. Am 8. Juli findest du Glück. Und das steht da drauf. In Englisch, in Deutsch, in Französisch und in, ich vermute, das ist Niederländisch. Und soweit ich das überfliegen kann, ist der Spruch überall der gleiche. Das heißt, ich werde am 8. Juli Glück finden. Das ist ja mal ein seltsamer Spruch. So konkret kenne ich die ja gar nicht. Sonst steht doch da immer drin, wer Glück sucht, der wird Glück finden. Gut, ich werde es am 8. Juli finden. Das ist jetzt natürlich doof, dass das noch über ein halbes Jahr hin ist. Ist der 8. Juli irgendwas Besonderes? Ist der 8. Juli irgendwo in der Welt ein Feiertag? Hat jemand am 8. Juli Geburtstag? Also, ich glaube, ich kenne keinen, der am 8. Juli Geburtstag hat. Tja, wir werden sehen. Vielleicht sollte ich mir ein Foto davon machen und das Ganze zu einem mit einem Eintrag in meinem Kalender für den 8. Juli 2015 vermerken. Andererseits weiß ich auch gar nicht. Es steht ja keine Jahreszahl drauf. Es könnte also jeder 8. Juli sein. Vielleicht war es ja auch dieses Jahr schon und ich habe es verpasst. Tja, oder ich habe das Glück gefunden, wer weiß. Vielleicht ist das Glück ja ganz unscheinbar und wenn es da so direkt vor einem liegt, steht, sitzt, tanzt, whatever, muss man das ja auch erstmal erkennen, dass das jetzt das Glück ist und nicht einfach nur ja so ein netter Augenblick oder so. Wie auch immer, das Glück, 8. Juli und so. Ja, was habe ich denn so gemacht ansonsten? Ich überlege gerade. Also zum einen bin ich gerade bei zwei Aktionen sehr aktiv. Die haben beide mit der Podcasting auf Deutsch-Gruppe auf Ravelry zu tun. Zum einen gibt es dort wieder einen Wickelknäuel-Wichteln. Dieses Mal ein Adventskalender-Wickelknäuel-Wichteln. Traumhaftes Wort. Was ist das? Wir wickeln 24 kleine Geschenke in einen Knäuel einer hübschen Wolle und verschicken die an ein uns zugelostes Wichtelkind und bekommen ein eben solches Knäuel von irgendeinem anderen zurückgeschickt und können dann wie beim Adventskalender jeden Tag ein Stückchen abstricken, bis wir bei dem jeweiligen Päckchen sind und das aufmachen und uns freuen. Also ein Adventskalender, bei dem man noch arbeiten muss, bevor man das Päckchen aufmachen kann. Aber ich mag ja Adventskalender sehr gerne Und deshalb habe ich mich auch da wieder angemeldet, nachdem ich auch das Urlaubswickelknäuelwichteln schon irgendwie ganz nett fand und da mich darüber sehr gefreut habe, über dieses Wickelknäuel. Und dieses Knäuel bereite ich also gerade vor, beziehungsweise es ist eigentlich schon fertig gewickelt. Ich muss noch eine Karte dazu basteln und das Ganze dann endlich mal zur Post schaffen. Und die andere Aktion, die wir auch noch machen, ist ein Faser-Swap. Ich habe sowas auch noch nie gemacht. Ich bin gespannt. Die Regel ist wohl, dass man irgendwie eigentlich einen Kammzug von 200 Gramm in so und so viele Stücke teilt, also je nachdem, wie viele Teilnehmer dabei sind, und den dann wohl irgendwie zu einer Organisatorin schickt und die teilt dann das neu auf und dann bekommt man ein Paket zurück, wo man quasi aus von jedem Teilnehmer oder jeder Teilnehmerin ein kleines Faserbüschelchen dabei hat und da irgendwie etwas draus spinnen kann. Ich hatte das jetzt so verstanden, dass man dann einfach ein kunterbuntes Garn aus ganz verschiedenen Fasern sich da zusammenstellt. Zumindest war das meine Absicht, das so zu machen, und deshalb habe ich mich da angemeldet und habe gesagt, dass ich Rolex mache. Es gab dann wohl irgendwie ein bisschen Diskussion, dass einige meinten, Rolex, keine Ahnung, dann kann ich die Fasern nicht mehr weiterverarbeiten. Ich weiß auch gar nicht, ob das Ziel der Sache war. Auf jeden Fall, die Fanny, die das organisiert, hat dann gesagt, nein, ist okay, wenn ich Rolex schicke. Und so mache ich gerade meine Rolex auf meinem Blending Board, und mische da ein paar bunte Fasern, die ich hier zu Hause noch habe und die ich denke, dass sie gut zusammenpassen, und mische da ein paar Rolex zusammen, dass jeder ein Röllchen dann von mir bekommt. Ja, ich hoffe, das ist okay, und diejenigen, die gerne Kammzüge verspinnen, kommen irgendwie trotzdem damit klar, dass ein Rolex dabei ist. Ja, was mache ich sonst noch so? Es gibt da ja irgendwie noch so einen Hosenrock, über den sprechen wir jetzt mal nicht, weil ich habe ja im UFO-Monat November, das heißt, wir versuchen, unsere unfertigen Sachen mal fertig zu bekommen, den Quilt wieder vorgekramt, den ich angefangen habe zu nähen, und ich bin schon erstaunlich weit, dass ich habe das Oberteil fertig genäht, gebügelt, ich habe Stoff für die Rückseite beim letzten IKEA-Besuch mitgenommen. Ich habe die großzügig mit Sprühkleber besprüht, dann dieses Volumenvlies da drauf getan, das Oberteil, und jetzt die Hälfte ungefähr schon mit, ich hatte ja das Oberteil aus so Streifen in verschiedener Breite genäht, und jetzt steppe ich das einfach entlang dieser Streifen einmal ab und schaue, dass das dann hoffentlich eine hübsche Decke wird. Man muss dann irgendwie die Einfassung noch machen. Da muss ich nochmal mir die Varianten durchlesen, die ich hier in meinem Buch gefunden habe, welche mir aber einfachsten erscheint, weil eigentlich möchte ich ungern große Stücke mit der Hand nähen. Also irgendwie suche ich noch eine Methode, das Ganze einzufassen, ohne viel Hand nähen zu müssen. Ich mag das lieber unter die Maschine hauen. Und stricken, ja, da bin ich bei meiner Raglanjacke. Die nähert sich dem Ende. Das heißt, ich habe noch ungefähr 4 cm vom Körper zu stricken, also noch das Bündchen und noch ein Knopfloch. Und dann ist der Körper fertig und dann müssen noch die beiden Ärmel, wo die Maschen stillgelegt sind, weiter gestrickt werden. Ja, ich bin ganz zuversichtlich, dass das noch diesen Monat fertig wird. Und werde auch deshalb jetzt erstmal wieder vermehrt stricken und weniger nähen und weniger spinnen, da es noch ein zweites großes Strickprojekt gibt, was ich so ein bisschen in der Pipeline habe und wo ich darauf warte, dass die Wolle ankommt. Ja, eine Freundin von mir, die Modedesignerin ist, hat beschlossen, dass sie ein paar Strickanleitungen quasi für ihre Strickmodelle, die sie entworfen hat, nicht als fertige Modelle anbieten möchte, sondern als Anleitung. Und den Anfang soll ein Kleid machen und das werden nun eine andere Freundin und ich gemeinsam irgendwie Probe stricken, um zu schauen, wie wir mit der Anleitung ja klarkommen, beziehungsweise die Anleitung überhaupt erstmal so ein bisschen für sie ausarbeiten. Also das wird so ein Gemeinschaftsprojekt hoffentlich werden. Und dafür habe ich mir bei Fair Alpaca Wolle bestellt, und zwar 600 Gramm, ich hoffe, das reicht, Decay-Garn in Weinrot-Heather, also in einem nicht ganz glatt durchgefärbten Weinrot, sondern so ein bisschen mauschelig ist das mit so, also die Fasern haben irgendwie so leicht unterschiedliche Rottöne, so dass von Weitem ein einheitlicher Rotton entsteht, aber vom Nahen so die das so ein bisschen lebendig ist. Also es ist kein meliertes Garn und aber auch kein glattes Garn. Und ich habe das auf dem Hamburger Wollefest auch schon mal angeschaut und fand das sehr hübsch. Und ja, daraus werde ich mir jetzt dieses Strickkleid stricken. Mal schauen. Ich muss da, glaube ich, stricken wie eine Blöde, damit das irgendwie einigermaßen rechtzeitig fertig wird, weil eigentlich bin ich ja so eine Langsamstrickerin und so ein ganzes Kleid. Naja, wer weiß, was ich mir da wieder aufgehalst habe. Andererseits kann ich ja dann vielleicht auch andere Strickprojekte auf meiner Strickmaschine machen, die ich nämlich zu Weihnachten bekomme. Also ich bekomme die nicht zu Weihnachten geschenkt, sondern die gehört mir schon seit ein paar Monaten. Allerdings steht sie in München bei meiner Schwester, weil sie über eBay zur Selbstabholung angeboten wurde und jetzt wird sie erst an Weihnachten den Weg zu mir finden. Ich hoffe, sie funktioniert. Meine Schwester, die ja keine Ahnung vom Stricken hat, hat sie beurteilt und meinte, ja, die sieht gut aus, die sieht irgendwie aus wie neu und sie wäre auch wohl regelmäßig benutzt worden von der Vorbesitzerin. Also sie meinte, das Ding macht einen guten Eindruck und gut, wenn nicht, dann nicht, weil im Endeffekt habe ich 5 Euro dafür bezahlt. Also das war ein rechtes Schnäppchen bei eBay. Und falls sie nicht funktionieren sollte, die Maschine, wird es mir nicht sonderlich wehtun. Gut, das sind so die Sachen, die ich in der Mache habe. Und kommen wir zur nächsten Rubrik. Mir doch egal, ich lasse das jetzt so. Sachen, die ich fertig bekommen habe. Ich habe weiter genäht. Das hatte ich auf Ravelry auch schon mal geschrieben. Ich komme ja über meinen Mann an diese großen Musterbücher von Couch- und Heimtextilherstellern immer ran. Also wenn die aussortiert werden bei meinem Mann im Laden, dann bringt er mir die immer mit. Und das sind meistens sehr, sehr edle und hochwertige Hersteller, die sie da führen. Und dann habe ich so einen ganzen Stapel richtig toller Stoffe, aus denen irgendwie Kissen, Sofas, Vorhänge und so weiter gemacht werden. Das sind die Musterstücke, sind teilweise auch so A3 groß. Ich habe mir auch schon mal einen Rock aus diesem, also ein Patchwork-Rock aus diesen Stoffen genäht. Und jetzt habe ich so ein ganzes Musterbuch zerpflückt. Das waren relativ feste Stoffe, die sind eigentlich für Couchbezüge gedacht. Und daraus habe ich große Kissen genäht mit Lederstreifen und 3 davon hängen jetzt in der Küche über der Bank, damit man da eine weiche Rückenlehne hat, wenn man schon auf einer harten Bank sitzen muss. Und ein 4. ist noch dabei rausgesprungen, das liegt dann auf dem Sofa. Das ist so ein schönes 50x50 cm Kuschelkissen. Das ist richtig, richtig schön geworden. Und auch die in der Küche ganz zufrieden mit diesen Kissen. Die sehen ganz toll aus. Und einen großen Garnkorb habe ich noch genäht, weil meine ganzen kleinen Projektbeutel lagern alle unter dem Sofatisch und lagerten bis jetzt in einer hässlichen Papiertüte und dann habe ich die jetzt mal umgetopft in einen hübschen, selbstgenähten Korb. Ja, das sind die Sachen, die ich fertig bekommen habe. Es ist immer wieder erschreckend eigentlich, wie viele Projekte ich im Kopf habe und wie wenig ich davon fertig bekomme und wie viel ich Material einkaufe für die geplanten Objekte, Projekte und ja, wie sich das dann so nach und nach hier anhäuft. Aber wem sage ich das? Ich denke, das Problem haben einige von euch. Deshalb gibt es ja auch auf Ravelry die 14 Punkte für 2014 Aktion, die Tini ins Leben gerufen hat, um die Vorräte, die man so zu Hause hat, abzubauen und für nächstes Jahr die 15 Punkte für 2015. Und ja, diese Aktion mit den 15 Punkten für nächstes Jahr hat natürlich schon einen nachteiligen Effekt gehabt. Ich habe mir einen riesen Stapel neuer Nähzeitschriften gekauft, die so nach dem Motto, naja, die kaufe ich ja jetzt in diesem Jahr, in 2014, und dann kann ich ja erst nächstes Jahr irgendwie daraus etwas nähen, weil vor Weihnachten werde ich wahrscheinlich gar nicht dazu kommen und dann kriege ich ja schon einen Punkt für die Anleitung, weil, naja, ihr merkt schon, das ist irgendwie so eine Milchmädchenrechnung, aber tja, wer von euch macht das nicht auch so und kauft jetzt noch Wolle, um sie nächstes Jahr zu verstricken, um dann einen Punkt zu bekommen? Jedenfalls habe ich diesen Stapel Zeitschriften und ich dachte, ich gehe da jetzt mal durch und erzähle euch so ein bisschen was davon. Also die erste Zeitung, die ich habe, ist ist gar keine Nähzeitschrift, sondern ja, eher so eine, ach, was weiß ich, so ein Bilderbuch. Das ist der Vintage Flaneur. Das ist ein sehr, sehr hübsches Heft über Retro-Mode, so ein mit Modestrecken, also kleine Anleitungen auch drin und wie man sich die Haare machen kann und um so ganz stilecht im 50er, 60er oder noch ältere Jahre Look durch die Gegend zu rennen. Ich finde das, also ich laufe ja selber nicht wirklich so durch die Gegend, aber ich finde die Kleidung einfach wunderschön und diese Anregung, wie sie es verarbeitet ist, und ich nehme immer so Teile davon auf und ich schaue es mir einfach sehr gerne an. Und ja, ich bin auch fast durch mit dieser Zeitung. Sind auch hübsche Weihnachtsrezepte drin, und da ich sie mir jetzt einmal angeschaut habe und mir eigentlich auch nicht in die Sammlung stellen möchte, habe ich beschlossen, dass ich dieses Heft gern verschenken möchte bzw. verlosen möchte. Also wer Lust hat, die Ausgabe November, Dezember 2014 vom Vintage Flaneur zu bekommen, der kann mir auf am besten auf Ravelry, die anderen Medien eher nicht. Also wer das Heft haben möchte, kann mir einen Kommentar dazu auf Ravelry hinterlassen und eine Anmerkung dazu schreiben, und dann ja, wenn es mehrere haben wollen, dann kann ich das auch verlosen. Jedenfalls kann ich das sehr empfehlen, so als Lektüre. Es ist ein schönes Heft zum Durchblättern. Ja, was habe ich noch gekauft? Die Border Easy. Die Border Easy erscheint ja irgendwie zweimal im Jahr. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund kaufe ich sie mir jedes Mal. Und allerdings habe ich auch schon erstaunlich viel daraus genäht, weil was ich an der Border Easy irgendwie immer nett finde, ist diese Schritt-für-Schritt-Bildanleitungen. Da komme ich also wirklich gut mit klar, weil normale Border-Anleitungen, finde ich ja, sind doch immer etwas kryptisch. Nichtsdestotrotz habe ich mir wieder das Dezemberheft der Border gekauft, zusätzlich noch. Das ist, glaube ich, auch alte Tradition. Das mache ich, glaube ich, auch jedes Jahr, weil in dem Dezemberheft meistens die ganzen tollen Kleider drin sind. Also da ist immer, das Thema ist natürlich immer Weihnachten, und also ich weiß nicht, feiert ihr Weihnachten im Abendkleid? Wir eigentlich nicht, aber anscheinend gibt es jede Menge Leute, die Weihnachten im Abendkleid verbringen, und deshalb ist immer die Weihnachtsedition mit wunderschönen Kleidern fotografiert in einem mit Sternchen und Gold und Tannenbäumen verzierten Ambiente. Ja, also ich ziehe mir keine Kleider an Weihnachten an, aber ich liebe generell Kleider und deshalb kaufe ich immer das Dezemberheft. Was haben wir noch? Nochmal Burda. Nachdem Burda ja in den letzten Jahr in einigen Heften ja auch alte Modelle aus dem Fundus der 50er, 60er Jahre wieder veröffentlicht hat, neu veröffentlicht und das anscheinend großen Erfolg hatte und ja auch Vogue-Patterns aus Amerika verkaufen ja auch ihre Vintage-Schnitte und Burda verkauft, glaube ich, auch mittlerweile Vintage-Einzelschnitte. Jedenfalls haben sie jetzt ein Sonderheft, Vintage Burda, die fantastischen 50s, musste ich natürlich auch haben, vor allem, weil da sie nennen es Käferjacke, so eine voluminöse Jacke drin ist, die mir sehr gut gefällt und die ich mir sehr gut vorstellen könnte, vielleicht mal zu nähen. So, dann haben wir, was haben wir denn noch? Hey, es hört ehrlich gesagt gar nicht mehr auf. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Oktobre gab es gerade im Doppelpack. Oktobre, das Kinderheft und das Damenheft war, glaube ich, im Doppelpack ein bisschen günstiger als einzeln. Ja, sind irgendwie immer schöne, klassische so Shirts und Jacken und einfache Schnitte drin und im Gegensatz zu Burda verstehe ich bei Oktober auch die Nähanleitungen für die Damensachen und ja, das Kinderheft, ja, ich weiß nicht, eigentlich reicht es ja, wenn man irgendwie ein oder zwei Kinderhefte zu Hause hat, weil so richtig ändert sich ja daran nichts, ne? Außer, dass die Stoffe halt anders sind und dass die Fotos anders sind. Und ich glaube, das ist es dann halt auch, warum ich es mir doch ab und zu öfters nochmal kaufe und ein neues Heft, weil, ja, ist halt schön anzuschauen. Aber so ist das ja generell vielleicht mit Schnittmusterzeitungen bei mir. Das ist eher so eine kleine Sammelleidenschaft und weniger ein, ja, dass ich daraus wirklich aus jedem Heft irgendwie etwas nähe. Also wenn ich sie im Laden sehe, denke ich mir natürlich bei jedem Heft immer, oh, das und das könnte man ja mal nähen, weil es toll aussieht. Und eigentlich kaufe ich auch ein Heft nur, wenn wenigstens zwei oder drei Sachen drin sind, die ich mir tatsächlich vorstellen könnte zu nähen. Aber zwischen vorstellen können zu nähen und es dann irgendwann die Zeit zu haben, es wirklich zu nähen und auch den Bedarf, weil ich brauche auch keine 10 Kleider im Jahr neu nähen. Aber naja, wem sage ich das? Das ist ja wahrscheinlich bei allen ähnlich. Vielleicht sollte ich nochmal mit Tini reden, ob es möglich wäre, vielleicht noch so etwas wie einen Sonderpunkt einzuführen, wenn man es schafft, am Ende des Jahres für irgendeinen Bereich des Stashs, also sei es Stoff, sei es Wolle, Fasern oder auch Anleitungen, wenn man es also schafft, dass man in irgendeinem dieser Bereiche in einem Jahr überhaupt nichts dazu kauft, dann gibt es quasi nochmal einen Extrapunkt pro Bereich. Das wäre vielleicht nochmal ein richtiger Ansporn, tatsächlich mal den Vorrat, den man so zu Hause hat, abzubauen und nicht irgendwie zwar den Vorrat abzubauen und dann trotzdem immer mehr dazu zu kaufen, was dann mit der Prämisse, dass man das ja dann im nächsten Jahr verbrauchen könnte, um den Vorrat abzubauen. Aber ja, das ist unlogisch, was man da tut, aber was soll es? Gut, verlassen wir also die Rubrik und kommen zur vierten, fünften, ich habe gar nicht mitgezählt. Auf jeden Fall, wir kommen zu Alles korreliert. Diese Woche steht natürlich irgendwie für mich ganz persönlich und vielleicht für einige von euch auch ganz im Zeichen dieser Rosetta und viele Missionen der ESA. Ich fand das ja total spannend. Da wurde vor 10 Jahren also eine kleine Raumsonde auf den Weg gebracht, zu einem Kometen zu fliegen, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. Ich hab es vor der Sendung geübt und dachte, ich krieg den Namen von diesem Kometen raus, aber nee. Also, ihr wisst, wen ich meine, diesen einen Kometen, der da so komisch im Weltraum rumfliegt. Jedenfalls, zudem ist Rosetta hingeflogen, 10 Jahre lang. wurde dann zwischenzeitlich in so einen Standby-Modus gesetzt, damit sie nicht so viel Energie verbraucht, flog dann dahin, wurde kurz davor wieder aufgeweckt. Das hat alles super geklappt. Rosetta war noch da, sagte, hey, hier bin ich, näherte sich weiter an diesem Kometen an und setzte dann diesen kleinen, diese kleine Sonde, die sich im Bauch der großen Sonde versteckte, also den Feeler, hat ihn also abgesetzt und dieser hat es wohl tatsächlich geschafft, auf den Kometen zu landen. Ja, jetzt werdet ihr sagen, ja, und? Kometlandung? Naja, ich finde es toll, ich finde Grundlagenforschung toll, ich finde Weltraumforschung toll und ja, auch wenn diese Art von Forschung keinen direkten Nutzen im Moment für uns hat, ist sie trotzdem wichtig und muss gemacht werden, denn irgendwann wird sie möglicherweise einen Nutzen für die Menschheit haben. Und wenn nicht, ist es doch irgendwie auch schön, einfach zu sagen, wir landen jetzt mal auf einen Kometen, weil wir es können. Jedenfalls ist sie dort gelandet und ich muss auch immer so ein bisschen an bei Kometen auch an Asteroiden denken und dann gibt es ja immer dieses große Horrorszenario, wow, irgendwann stürzt einmal ein Riesenasteroid auf die Erde und vernichtet uns alle. Ja, das kann passieren, aber es gibt eine wunderbare Folge der Sternengeschichten, die werde ich dann irgendwie in den Shownotes verlinken, da könnt ihr das nochmal von einem richtig echten Astrophysiker erklärt bekommen, wie das funktioniert. Auf jeden Fall den Absturz eines Asteroiden abzuwehren, damit er nicht auf die Erde stürzt und irgendwie die halbe Menschheit ausrottet, so wie damals mit den Dinosauriern. Jedenfalls ist es ziemlich einfach, das zu verhindern. Man braucht auch irgendwie kein Armageddon-Gedöns mit irgendwelchen komischen Männern in Raumanzügen und wilden Gehabe, die da irgendwie hinfliegen und Löcher bohren, Bomben platzieren. Eigentlich ist es ziemlich einfach, weil diese Asteroiden fliegen da durch den Raum, sind sozusagen durch die Schwerkraft gesteuert und dieses ganze System von Schwerkraft und Bahnen und was umkreist wen und was hat Einfluss auf wen. Dieses ganze System ist wohl relativ leicht zu stören. Es würde also, wenn wir merken, oh je, da nähert sich ein Asteroid der Erde, wäre es wohl ziemlich einfach, da einfach eine Rakete hochzuschicken, die dann einmal diesen Komet sozusagen, nicht den Komet, den Asteroid, anstupst. Es muss also nur eine Bombe dahin detonieren und dadurch diesem Asteroiden einen kleinen Stups geben und dann fliegt er halt einfach an der Erde vorbei. Weil das ist so ein, so ein ausgewogenes System, dass dann nur sehr wenig Energie zusätzlich reingebracht werden soll, um dann kann man es quasi stören. Das heißt, statt irgendwie den Asteroiden wie bei Armageddon in die Luft zu jagen, kann man ihn auch einfach anstupsen und dann fliegt er halt woanders hin. Macht sich natürlich als Filmhandlung jetzt irgendwie nicht so dolle, ne? Man stelle sich das vor, Hilfe, Asteroid nähert sich der Erde. Erstens, die Dinger, wenn die so groß sind, kriegen wir das Jahre im Voraus mit, weil da oben fliegen Dutzende von Satelliten rum, die irgendwie nichts anderes machen als Asteroiden suchen. Und zweitens haben wir, glaube ich, auf der Erde auch genügend Arsenal an Bomben und so weiter parat, um die dann einfach mal da hochzuschicken, um das Ding aus der Bahn zu bringen. Also, ja, lässt sich irgendwie kein Hollywood-Actionfilm draus machen. Apropos, ich weiß nicht, ob ihr den Bechdel-Test kennt. Das ist so ein Test, mit dem Filme und Serien und Geschichten generell unterzogen werden können. Wie man kann sagen, ja, weiß nicht, ob man sagen möchte, dass sie, wie feministisch sie sind oder auf jeden Fall besagt, ist der Test bestanden, wenn es in einem Film zwei benannte Frauencharaktere gibt, diese oder also mindestens zwei, diese miteinander reden und dabei über etwas anderes reden als Männer. Also eigentlich denkt man sich, diese Kriterien, die sind ja unfassbar einfach zu erfüllen, aber offensichtlich für Filmemacher unfassbar schwer zu erfüllen, denn jede Menge Filme scheitern da regelmäßig daran. Zum Beispiel auch der besagte Armageddon-Film. Also machen wir jetzt mal einen alternativen Armageddon. Der sieht dann so aus. Ja, Asteroid nähert sich der Erde. Gut, wir haben jetzt noch 10 Jahre Zeit, diesen Asteroiden anzustupsen. In diesen 10 Jahren, passiert auf der Erde irgendwas Nettes, was dazu führt, dass wir auf der Erde irgendwie komplett abgerüstet sind und keine Bomben mehr haben. Also stellt man nun kurz vor, bevor es soweit ist, dass man vielleicht dann da mal ein Raumschiff oder ein Shuttle hochschicken sollte, der das die Bomben da mit den Bomben den Stupser den gibt. Jedenfalls stellt man fest, so ein Mist, wir haben jetzt irgendwie keine Bomben mehr, die sind uns irgendwie ausgegangen. Kann ja, also ich meine, Filme, ne? Filme sind furchtbar konstruiert und deshalb konstruieren wir jetzt mal einen besonders dummen, aber wissenschaftlich korrekten Asteroiden-Abwehrfilm, Armageddon 2. Jedenfalls spielen in diesem Film furchtbar viele Frauen mit und die reden über Asteroiden miteinander. Und sie reden auch mit Männern und sie reden auch mit Männern über Asteroiden. Und vor allem reden sie darüber, wie um Himmels Willen denn man jetzt irgendwie auf die Schnelle an Bomben kommen könnte, wo doch alle Bomben weg sind. Und dann fällt es dem französischen, amerikanischen, irgendeinem Präsidenten oder einer Präsidentin ein. Moment mal, da gibt es doch noch diese 2 Schurkenstaaten auf der Welt. Der eine liegt irgendwo in Südamerika und der andere irgendwo auf der anderen Seite der Welt. Und die haben bestimmt noch Bomben. Also bildet man 2 Teams, bestehend aus Männern und Frauen, die dann miteinander über Asteroiden reden und Bomben und schickt die los. Und die sollen mal diese Bomben besorgen von diesem Schurkenstaat. Weil irgendwie soll das ja doch ein Actionfilm werden, weil Armageddon 2, man will ja irgendwie die Zielgruppe bedienen. Also schickt man diese Leute los und siehe da, irgendwie finden sie die Bomben. Der eine Typ ist dann auch wieder der durchgeknallte Wissenschaftler, der macht dann da irgendwie mit der einen Bombe was kaputt. Jedenfalls das eine Team gibt's dann nicht mehr. Und das andere Team schafft es dann quasi in der letzten Sekunde dem Schurkenstaat die Bombe zu entwenden, mit der man den Asteroiden anstupsen könnte. Und ganz nebenbei kriegen sie es wohl auch noch irgendwie hin, den Schurkenstaat zu befrieden, sodass dann quasi die letzten beiden Bomben, die es auf der Erde gab, kaputt sind und der Asteroid weg ist. Und dann könnte man natürlich noch gleich auf Armageddon 3 hinarbeiten, indem man sieht, wie sich ein neuer Asteroid der Erde nähert. Der Erde, die nun keine Bomben mehr hat. Ja, ich denke, ihr versteht, warum ich nicht unter die Drehbuchschreiberinnen gegangen bin. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein wenig Spaß. Und bevor ich mich jetzt hier irgendwie noch um Kopf und Kragen rede, kommen wir zum Ende der heutigen Aufnahme. Was ist sonst so passiert? Ich, eigentlich nichts. Eigentlich ist alles so wie immer. Und ihr erreicht mich auch wie immer über Twitter als DampSnob, über Ravelry als DampSnob, vornehmlich in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Auch wenn ich dort momentan nicht ganz so viel schreibe, so lese ich doch umso mehr. Und dann könnt ihr mir auch noch direkt einen Kommentar unter dem Podcast-Blog bei Prodigy hinterlassen. Und die Adresse ist ausfasernd.prodigy.io. Ich bedanke mich vielmals für euer Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss!